Deutschlandfunk.
Players, der Sportpodcast.
Italienisches Volksfest im Juli und dann auch noch in München. Die Italiener gewinnen mit 2:1 gegen Belgien und stehen im Halbfinale dieser Europameisterschaft. Es war das vierte und letzte Europameisterschaftsspiel, das in München stattfand. Und das gibt uns jetzt natürlich Gelegenheit, mal so ein bisschen Resümee zu ziehen. Wie war die Stimmung in München? Haben die Sicherheitskonzepte so gegriffen, wie man sich das vor dieser Europameisterschaft auch vorgestellt hat? Raphael Späth hier mit Matthias Friebe, der mir mal wieder zugeschaltet ist aus München, aber diesmal nicht aus dem Hotelzimmer, Matthias. Du sitzt quasi direkt am Nabel der Zeit heute.
Ja, ich sitze noch auf der Pressetribüne. Es ist jetzt kurz nach Mitternacht. Gerade ist die Anzeigetafel schon abgeschaltet worden, aber vor mir ist noch ein Bildschirm, wo in Dauerschleife die Highlights dieses Viertelfinals laufen. In diesem Moment gerade, wie die Italiener nach Abpfiff über den Platz aufeinander zustürmen und jubeln.
Ui. Ja, irgendwie war es auch bei diesem Viertelfinalspiel, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, hier aus Köln quasi, vom TV-Bildschirm, dass diese ganzen Corona-Schutzmaßnahmen, also Abstand und Maske, auch in diesem Viertelfinale nicht so wirklich eingehalten wurden. Du trägst zwar FFP2-Maske, weil es von JournalistInnen, glaube ich, erwartet wird, aber...
Nicht nur von Journalisten.
Ja, theoretisch auch vom Rest, aber ich kann mir vorstellen, dass die Fans da nicht ganz so vorsichtig unterwegs waren wie ihr.
Nee, das stimmt. Also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen dem Otto-Normal-Zuschauer hier und den ganz frenetischen Fans hinter den Toren, auf den kurzen Seiten des Stadions. Also die allermeisten haben sich hier sehr diszipliniert und sehr gut an das Hygienekonzept gehalten. Bei den italienischen und belgischen Fans, die dann geschmückt mit Trikots, Schals und allem hinter den Toren waren, die standen schon sehr, sehr eng zusammen und Masken waren da eigentlich auch nur ganz wenige zu sehen. Ich habe mich während des Spiels ein bisschen bewegt durchs Stadion, habe mir die Fankurven auch ein bisschen genauer angeguckt. Das sah eigentlich aus wie früher, nur dass die Tribüne nicht voll besetzt war, aber die standen dann doch alle sehr eng aufeinander direkt hinterm Tor.
Und das war ja beim Deutschland-Ungarn-Spiel so ähnlich, also nicht in der deutschen Fankurve. Das muss man wirklich sagen. Also die deutschen Fans, auch die deutschen in Ultras in Anführungsstrichen, wenn sie denn existieren, die haben sich alle brav an die Corona-Maßnahmen gehalten. Die ungarischen Ultras, bei denen sah es ein bisschen anders aus.
Ja, der schwarze Block, da sah es ein bisschen anders aus. Ich fand ganz interessant, ich habe mit Markus Stenger geredet, das ist der Veranstaltungsleiter hier im Stadion und auch Geschäftsführer vom Organisationskomitee, und der hat gesagt,
natürlich haben die sich am Ende nicht unbedingt an den Regeln von Abstand und auch Hygiene orientiert im Stadion, aber da hat man hier immer eine gewisse Abwägung, wie geht man vor, geht man als Polizei auch sehr aktiv in den Block rein, was ja eher unüblich ist in Deutschland. Insofern gab es eigentlich nie das Gefühl, dass da irgendwas entgleitet. Auch das hatte die Polizei immer in Abstimmung mit uns und mit der UEFA eng im Griff.
Ja gut, man muss aber auch sagen, wenn man das Geschehen in München jetzt mal mit dem Geschehen an anderen Standorten bei dieser Europameisterschaft vergleicht, dann muss man sagen, lief dann alles doch noch relativ zivilisiert ab. Also ich erinnere mich noch sehr gut an die Bilder aus dem Wembley-Stadion beim Achtelfinale, als die Fans ja fast schon über die Zuschauerränge gestolpert sind vor Freude.
Ja, das lief noch relativ zivilisiert ab, wenngleich die Italiener schon sehr, sehr frenetisch gefeiert haben. Da war dann auch nach dem Spiel von Masken nicht mehr viel zu sehen. Ich muss auch sagen, das ist vielleicht noch so ein Kritikpunkt an die Organisatoren. Man hätte schon noch ein bisschen deutlicher und ein bisschen nachdrücklicher auf das Hygienekonzept hinweisen können. Es hat immer mal wieder Durchsagen gegeben und dann sind freiwillige Helfer mit Schildern durch den Block gegangen, wo drauf stand, tragt bitte eine FFP2-Maske, haltet bitte 1,50 Meter Abstand. Aber die Fans, die auf das Spiel geguckt haben, für die ist es natürlich relativ wurscht, ob da jemand mit einem Plakat über die Treppe geht oder nicht. Also da hätte man möglicherweise noch ein bisschen mehr in die Kommunikation gehen müssen mit den Fans. Aber insgesamt hat das hier schon ziemlich gut funktioniert und es waren ja auch bei diesem Spiel nicht mal 13.000 Menschen da, nur 20% Auslastung. Das ist ja das, was auch die Experten sagen, was okay ist, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden.
Das Ganze war ja als eine Art Testkonzept gebrandet, auch von Markus Söder, dem Ministerpräsidenten Bayerns.
Wir glauben, dass die Fußball-WM in München ein Pilot und ein Probelauf sein kann für weiteren Profisport in Deutschland. Deswegen eignet sich das hervorragend auch als Testfall mit einem strengen Hygienekonzept.
Würdest du sagen, dass dieses Konzept funktioniert hat und man das auch genauso jetzt in der Bundesliga anwenden könnte?
Ja, das hat sich schon bewährt. Hängt natürlich viel von der Disziplin ab. Ne? Wir haben es gerade angesprochen, die Disziplin ist schon entscheidend. Also da muss man jetzt wirklich den Menschen hier ein Kompliment machen. Die allermeisten waren da sehr, sehr einsichtig und vorsichtig. Und was jetzt mit der Bundesliga passiert, es gibt ja schon die ersten Debatten darum, wie viele Menschen man zulassen soll. Wenn ich richtig informiert bin, dann sind für die ersten Bayern-Spiele nur einige hundert erstmal erlaubt. Ich glaube, da wird es noch ein paar Nachverhandlungen geben, je nachdem, wie sich die Zahlen so entwickeln.
Jetzt war das Corona-Schutzkonzept ja nur ein großer Punkt, der in München debattiert wurde während dieser Europameisterschaft. Viele haben es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Gleich beim ersten Spiel, Frankreich gegen Deutschland, hat man sich um was ganz anderes Sorgen gemacht, nämlich den Greenpeace-Aktivisten, der quasi ins Stadion gestürzt ist und danach ja die Sicherheitsdebatte in München nochmal aufgekocht ist, zu der sich natürlich dann auch die Polizei äußern musste.
Natürlich führt es bei uns dazu, dass wir unsere Maßnahmen entsprechend uns nochmal anschauen und gegebenenfalls auch anpassen. Dahingehend, ja, beunruhigt sind wir natürlich bei so einem Vorfall. Der muss uns beunruhigen und auch alarmieren und dazu führen, dass wir unsere Konzepte überprüfen.
Matthias, wie sicher hast du dich denn jetzt bei diesen beiden Spielen gefühlt? Hat das Sicherheitskonzept so funktioniert?
Ja, ich habe mich sehr sicher gefühlt. Überall war auch Polizei. Die haben mir schon ziemlich Präsenz gezeigt. Mit Pferden vor dem Stadion, hier drin. Überall eigentlich waren sie präsent. Ich glaube, dass das Sicherheitskonzept insgesamt funktioniert hat. Aber man hat wahrscheinlich sich schon den ein oder anderen Gedanken gemacht. Insbesondere dann, als dieser Flieger hier im Stadion gelandet ist, der ja dann noch am Blitzableiterkabel hängen geblieben ist. Und das hätte richtig ins Auge gehen können. Es ist ungefähr da, wo ich jetzt sitze, auch ziemlich nah über die Zuschauerränge geflogen. Hat uns noch mal so ein bisschen bewusst gemacht, glaube ich, dass wir noch andere Gefahren haben außer Corona. Und das wird den Organisatoren sicher eine Lehre sein, auch für die EM in 3 Jahren, die ja schon wieder hier stattfindet und dann nämlich in ganz vielen deutschen Städten.
Ich bin ja der Meinung, dass der große Gewinner dieser Europameisterschaft auf jeden Fall die Stadt München war. Weil A, verglichen mit den Chaosbildern, die wir gesehen haben aus Budapest, die wir gesehen haben in Dänemark, die wir jetzt sehen in London, stand München eigentlich als relativ disziplinierter Gastgeber da, der das Corona-Schutzkonzept auch relativ gut umgesetzt hat. Dann gab es natürlich die Regenbogendebatte, bei der die Stadt München ja eigentlich am besten weggekommen ist. Man hat sich ganz klar positionieren können, ein Statement setzen können für Diversität, das zwar dann nur einen Tag gehalten hat, aber das hat danach dann schon niemand mehr interessiert. Man stand quasi als der positive Player in dieser ganzen Debatte da. Und dementsprechend, finde ich, kann man eigentlich aus Münchner Sicht sich nur auf die Schulter klopfen und sagen, alles richtig gemacht. Oder siehst du es anders?
Sagen wir mal, der Oberbürgermeister, der ist ja da sehr massiv in die Öffentlichkeit gegangen. Der weiß natürlich, das politisch zu nutzen. Also der hat natürlich einen richtigen Aufschlag gemacht und die UEFA richtig unter Druck gesetzt.
Ich finde es beschämend, dass die UEFA uns hier in München verbietet, ein Zeichen für Weltoffenheit, für Toleranz, für Respekt und für Solidarität den vielen Menschen in der LGBTIQ-Community abzugeben.
Und jetzt kann man über Symbolpolitik reden und über Nachhaltigkeit solcher Maßnahmen. Aber ich bin ganz aufmerksam durch die Stadt, als ich am Nachmittag vor dem Spiel angekommen bin. Also am Bahnhof hängt noch eine riesengroße Regenbogenfahne. Der Bahnhof ist noch sehr dekoriert, überall eigentlich. Einige der Straßenbahnen tragen die Regenbogenfahnen noch vorne drauf.
Aber die Arena, die war nicht beleuchtet.
Nein, die Arena war nicht beleuchtet, aber sogar beim VIP-Shuttle, hier gibt es so Shuttle-Autos, so E-Autos vom Sponsor, da hatten einige so Fensterfähnchen dran, wie sonst schon mal deutsche Fähnchen, und die waren auch in Regenbogenfarben. Also hier und da war das auch zu sehen. Und was natürlich klar ist, die Aufmerksamkeit für das Thema Diversität und Antirassismus ist durch dieses Spiel Deutschland-Ungarn hier in München so sehr ins europäische Bewusstsein gekommen und so ein großes Thema geworden, dass wir ja jetzt immer noch darüber reden, weil wir ja die neuen Entwicklungen haben wieder mit den Sponsoren. Wir werden uns jetzt darüber unterhalten, bin ich sicher. Das nimmt ja Wendungen an, dass uns das bis zum Finale wahrscheinlich noch beschäftigt.
Ja, auf jeden Fall. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, in St. Petersburg und in Baku im Viertelfinale wird es keine bunte Werbebanden geben. Die UEFA hat es ihren Sponsoren offiziell untersagt, bunte Werbung dort zu schalten, weil es anscheinend gegen lokale Gesetze verstoßen würde. Das zeigt für mich mal wieder, wie absolut scheinheilig und heuchlerisch die UEFA unterwegs ist, was das Thema Diversität angeht.
Ja, ich glaube, wir müssen noch mal einmal diese Geschichte erzählen. Das ist ja ein Drama in mehreren Akten. Es fing ja an mit der Regenbogenbinde, die Manuel Neuer getragen hat. Da hat die UEFA ja gesagt, absolut okay, ist erlaubt, ist ein Zeichen für good cause, für einen guten Zweck. Dann der Vorschlag, lass das Stadion anstrahlen, wenn die Ungarn nach München kommen, hat die UEFA gesagt, nö, konkreter politischer Anlass, gegen ein ungarisches Gesetz können wir nicht machen, politisches Zeichen. Konnte ich noch nachvollziehen, die Begründung. Dann die dritte Volte, dann wurde es schon ein bisschen bemerkenswerter, fand ich. Hat die UEFA nämlich gesagt, der Regenbogen ist kein politisches Zeichen und wir finden super, dass jetzt die Sponsoren anfangen, Regenbogen auf ihre Banden zu machen und dass die Sponsoren ein Zeichen setzen. Auf einmal war die UEFA der absolute Vorreiter. Ich glaube, weil sie nicht anders konnten, weil sie die Sponsoren ja auch nicht verprellen wollten. Und jetzt kommt Stufe 4, Baku und St. Petersburg sagen, nö, wollen wir nicht haben im Stadion. Und was macht die UEFA? Sie verbietet es den Sponsoren. Ist ja bekannt geworden, weil Volkswagen sich dazu geäußert hat und gesagt hat, wir dürfen nicht. Und jetzt, finde ich, sind wir echt an dem Punkt, wo es scheinheilig wird, weil sich jetzt hinter lokalen Gesetzen zu verstecken.
Jetzt erst.
Oder jetzt nochmal hinter lokalen Gesetzen zu verstecken, nachdem man vor ein paar Tagen gesagt hat, das ist doch gar kein politisches Zeichen und jetzt ist das auf einmal wieder doch. Also irgendwo, ich weiß nicht, was die UEFA damit bezwecken will. Auf jeden Fall haben sie jetzt selber ein Argument geliefert, dass man ihnen immer vorhalten wird, wenn es nochmal um die Vergabe von größeren Ereignissen in Ländern geht, wo das nicht möglich ist, dann werden sie immer gefragt werden, warum sie das denn noch tun.
Und werden immer auf lokale Gesetze verweisen.
Vermutlich ja. Aber das Thema werden die nicht mehr los.
Ja, sind wir mal gespannt, wie Eskalationsstufe 5 aussehen wird bei dieser Europameisterschaft. Aber man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, bei den Fans ist die UEFA jetzt so richtig unten durch.
Ja, vor allen Dingen hier in München. Ich bin gespannt, was das noch heißt für das Turnier 2024. Ich kann kurz noch mal sagen, wenn ich hier gerade noch mal ins Stadion gucke, wird gerade die belgische Fahne vom Dach runtergelassen. Hier wird also abgebaut. Das Turnier jetzt ist ja vorbei und in 3 Jahren soll es ja hier weitergehen. Und die Fans haben ja vor dem Spiel viele, viele Plakate in der ganzen Stadt beschmiert mit, ich wiederhole es jetzt nicht, unflätigen Beleidigungen Richtung UEFA. Sie haben jede Menge Banner der UEFA geklaut. Und den Satz, den man, glaube ich, gut wiederholen kann, da steht drauf, UEFA, you're not welcome. Bin gespannt, was das noch bedeutet für die Vorbereitung auf das Turnier 2024. Vielleicht noch eine Randnotiz dazu. Ich bin mir ja nicht so ganz sicher, was solche Aktionen der Fans bringen sollen. Klar, Aufmerksamkeit, aber wir hatten es schon von Symbolpolitik. Vielleicht hätte man da auch einen anderen Weg finden können. In jedem Fall hat die Polizei schon mitgeteilt, es laufen Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Na klar, aber da wird die UEFA ziemlich leicht drüber weggehen am Ende.
Aber ungeachtet all der Diskussionen um die UEFA, die Italiener, die stehen im Halbfinale und gelten jetzt als der große Favorit auf den Europameisterschaftstitel. Das war's mit dieser Players-Podcast-Folge aus München, deshalb auch etwas länger.
Und mit etwas Lärm im Hintergrund.
Wir hören uns aber morgen wieder, dann in gewohnt stiller Umgebung. Bis dahin, macht's gut.